Ewigkeitssonntag. Wir haben heute Morgen, die in der Kirche wart, zum Ewigkeitssonntag wirklich gute Predigt ja gehört. Und ich habe jetzt noch auch einen Text zum Ewigkeitssonntag, also zum letzten Sonntag im Kirchenjahr. Der steht in Markus 13, 31 bis 37. Und ich habe nicht da vorne drauf, sondern ich möchte in euch erst mal einfach mal zweimal vorlesen. Und ich denke, das ist ein ganz bekannter Text. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Sehet euch vor, wachet, denn ihr wisset nicht, wann die Zeit da ist. Gleich wie ein Mensch, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeglichen seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder des Morgens, auf dass er euch nicht schlafen finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Dieser erste Vers zunächst einmal noch, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Also für mich ist ein ganz bekannter Vers, den lese ich jeden Morgen. Und zwar deswegen, der steckt bei mir in die Losungen mit drin. Weil dieser Vers war mal Jahreslosung. Weiß jemand, wann der Jahreslosung war? Schwierig sowas. Und er steckt bei mir drin, weil das ist das Geburtsjahr von Micha. Und das ist die Jahreslosung aus dem Jahr 2004. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Deswegen war mir der gleich, wo ich den Text gesehen habe, oh, super bekannt. Dann geht's weiter. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Dann ist der nächste Teil ist überschrieben mit Mahnung zur Wachsamkeit. Sehet euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Gleich wie ein Mensch, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeglichen seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder des Morgens, auf dass er euch nicht schlafen finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich euch aber sage, das sage ich allen, wachet. Was zweimal gehört. Jetzt müsst mal alle wach sein. Wachet. Das ganze Kapitel ist überschrieben mit vom Kommen Christi. Und diese Überschrift, die gibt es dreimal in der Bibel. Dreimal. Die gibt es auch in Matthäus 24 und in Lukas 21. Und auch dort taucht der vorhin vorgelesene Vers aus der Jahreslosung auf. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. In Matthäus 24, Vers 34 und in Lukas 21, Vers 33. Und wird dann gefolgt von Gleichnissen. Beispielsweise von den klugen und törichten Jungfrauen. Die Klugen hatten beim Warten vorgesorgt. Also da muss man nachher genau gucken, komme ich nur drauf, was ist das mit dem Warten eigentlich? Also hier Warten und Vorsorge, die haben was getan beim Warten. Also Warten ist nicht nur etwas mit Nichtstun. Und sie wurden dann zur Hochzeit und zum Bräutigam eingelassen. Oder vom Hausvater, der wüsste, wenn der Dieb kommt, würde er wachen und ihn nicht in sein Haus einlassen. Das sind also diverse Gleichnisse, die darauf folgen. Jetzt kann man das Ganze auch ein bisschen theologischer sehen. Das Ganze zählt man zu der sogenannten synoptischen Apokalypse. Jetzt kommen die Theologen zu Wort hier hinter. Ja, was heißt das denn jetzt? Synoptische Apokalypse. Also eine Synopse, sagt man, eine kurze Zusammenfassung oder eine vergleichende Übersicht. Also wir haben sie hier in Markus, wir haben sie in Lukas, wir haben sie in Matthäus. Und Apokalypse ist ja wörtlich Enthüllung oder sind ja auch eine Schrift, die sich mit dem kommenden Weltende befasst. Das war der theologische Ausflugstärker hier jetzt. Synoptische Apokalypse, wo dieses vorkommt. Es wird verdeutlicht, dass aber das Ziel der kommenden Gerichte Gottes, also Apokalypse, denken wir an Gericht, Offenbarung, dass es hier nicht nur um die Vernichtung der Feinde des Volkes Gottes geht, sondern es ist die Offenbarung der Herrlichkeit des Menschensohns. Es geht um eine Mahnung und Anweisung zur richtigen Bereitschaft auf das Kommen Christi und zur Treue. Ja, ab Vers 33 kommt dann Mahnung zur Wachsamkeit und vom Warten auf das Kommen Christi mit dem Gleichnis hinter dran. Wie könnte denn das weitergehen, das Gleichnis? Das könnte noch weitergehen, der Hausherr kommt endlich von seiner Reise zurück und findet alles in bester Ordnung vor. Gute Sache. Die Knechte haben sorgfältig die Aufgaben erfüllt, die ihnen aufgetragen wurden. Der Türhüter vorne dran, dem er das gesagt hat mit dem Wachen, hellwach muss der sein. Hellwach, das ist Aufgabe als Wächter. Er begrüßt den Hausherrn schon von Weitem. Der freut sich, dass man munter ist und ihn erwartet. Er ruft alle Knechte zusammen. Jungs, ihr habt eure Sache gut gemacht. Jetzt lasst uns erstmal ein Fest feiern. So könnte es weitergehen. Gute Sache. Und wenn man jetzt mal dieses Gleichnis anguckt, passt das in unsere Zeit? Gutsherr, Knechte, Türhüter. Ist uns heute nicht mehr so vertraut wie den Menschen in biblischer Zeit. Vielleicht eine andere Möglichkeit, eine andere Idee, dieses Gleichnis zu erzählen. Der Chef einer Firma macht eine längere Auslandsreise. Soll ja schließlich vorkommen. Heute oftmals nach China. Auslandsreisen, da hat man gute Absatzmärkte. Vorher versammelt er alle seine leitende Angestellte zu einer Besprechung. Meine Herren, ich vertraue Ihnen jetzt meinen Betrieb an. Ich lasse Ihnen freie Hand bei allen Entscheidungen, die in Ihre jeweilige Zuständigkeit fallen. Aber seien Sie wachsam. Machen Sie Ihre Arbeit gut. Beobachten Sie den Markt und die Preise. Achten Sie auf Effektivität. Wenn ich wiederkomme, möchte ich schwarze Zahlen sehen. Und kurz bevor er das Firmengebäude verlässt, wendet er sich an den Pförtner. Seien Sie wachsam. Wenn ich wiederkomme, möchte ich nicht erleben, dass Sie über Ihre Zeitung eingeschlafen sind. So könnte man sich es vielleicht auch vorstellen. Passt vielleicht. Findet man sich vielleicht. Nach langer Zeit kehrt er zurück von seiner Reise. Sein erster Gang führt ihn ins Firmengebäude. Frisch und munter begrüßt ihn der Pförtner in seiner Loge. Die leitenden Angestellten eilen herbei und beweisen, dass sie nicht geschlafen haben. Aus den mitgebrachten Akten oder heute vielleicht mehr aus Excel-Tabellen oder vielleicht einer Präsentation in PowerPoint wird dem Chef sofort hier gezeigt. Hier, die Aufgaben sind gut erfüllt worden, der Betrieb floriert. Und da sagt der Chef auch, meine Herren oder meine Damen, Sie haben Ihre Sache gut gemacht. Darum wollen wir jetzt mal ein bisschen feiern. So finden wir uns vielleicht heute eher wieder. Bei dem. Soweit mal das Gleichnis in seiner moderneren Form. Jetzt lasst uns mal das nach seiner Bedeutung ein bisschen angucken. Nach der anderen Seite sozusagen des Gleichheitszeichens gewissermaßen. Was ist denn der Betrieb oder der Gutsherr? Ich will jetzt auch ein bisschen flapsig teilen. Nachher, der Betrieb gleicht der Christenheit auf Erden. Man kann auch sagen, der einen heiligen christlichen Kirche. Und hier der Chef muss nicht gehen deswegen. Gell? Der Chef ist Jesus Christus. Jesus Christus als der Chef, der Gottessohn, das Haupt der Gemeinde, der Herr der Kirche, der König aller Könige. In seinen Erdentagen hat er seine Jünger vieles gesagt und anvertraut. Darunter auch dies, seid wachsam. Seid wachsam, bis ich wiederkomme. Tut das, was ich euch gesagt habe. Erfüllt den Auftrag, den ich euch gegeben habe. Werdet nicht müde, bis ich wiederkomme. Dann kam der Tag der Himmelfahrt. Und dann redete Jesus nicht mehr leiblich zu seinen Jüngern. Wir wissen ja, dass er trotzdem unter uns ist, auch hier bei uns. Er ist gegenwärtig durch den Heiligen Geist, wenn auch unsichtbar. Er gibt uns jetzt nicht so direkte Anweisungen wie seine Jünger und keine neuen Aufträge so direkt. Aber uns gilt, uns heutigen Jüngern, das gleiche Wort, das die Jünger damals empfingen, seid wachsam, bis ich wiederkomme. Das gilt trotzdem. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird es mit großer Pracht und Herrlichkeit sein. Also vorhin von dem Fest, wo es dann vielleicht Weißwürste gegeben hat, das ist es nicht, sondern es ist mit großer Pracht und Herrlichkeit. Alle Toten werden wieder lebendig werden und alle werden erkennen, das ist das Schiff, das ist der Gottessohn, das ist der König aller Könige. Dann wird er aber auch Gericht halten über alle Menschen. Näheres dazu gab es durchaus auch in den letzten Wochen im Losungstext, da war ja Offenbarung dran, wo das auch sehr ausführlich dran war. Und zu denen, die ihm als Jünger treu geblieben sind, wird er sagen, Jungs, ihr habt eure Sache gut gemacht. Das war das mit dem etwas flapsiger. Jetzt kommt ihr in den Himmel. Jetzt feiern wir ein Fest, das nie aufhört. Oder um es mit den Worten der Bibel zu sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Das steht in Matthäus 25, Vers 34. Das ist die Geschichte von der Trennung auf der einen Seite die Böcke, auf der anderen Seite die Schafe. Und da wird dann, sagt der König dieses, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Wir rechnen fest damit, wir Christen, dass unser Herr wiederkommt. Wir warten, wir wachen auf diesen Tag, wir leben auf ihn zu. Jesus hat es mehrmals deutlich gesagt und fest versprochen, dass er wiederkommt. Und die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass der jüngste Tag kommen wird und mit ihm Gottes Gericht über Lebende und Tote. Im Glaubensbekenntnis, das wir ja durchaus auch häufiger sprechen, da steht es drin, was unsere Überzeugung ist. Christus wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und da steht auch drin, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ja, wir warten auf das Ziel und die Vollendung unseres Christenlebens im Himmel. Wenn es dieses Ziel nicht gäbe, wäre unsere christliche Verkündigung vergeblich. Es bräuchte ja auch keine Kirche geben. Paulus sagt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen, im 1. Korintherbrief. Und wenn man das so vor sich hält, dann ist es durchaus erstaunlich, was ich gelesen habe. Eine Umfrage vom Allensbacher Institut für Meinungsforschung hat ergeben, von den Katholiken in Deutschland, von den Katholiken, glaubt jeder Zweite an die Auferstehung und das ewige Leben. Was denkt ihr denn, wie viel es von den Evangelischen sind? Es sind deutlich weniger. Es ist ungefähr so ein Viertel. Und was ist denn mit den anderen 50% oder 75%? Haben die nie ihre Bibel gelesen? Haben die nie zugehört im Gottesdienst? Oder haben sie nie das Glaubensbekenntnis mitgesprochen? Also man muss da schon, wenn man das mitspricht, muss man schon auch sehen, was da drin steht. Warum nennen sie sich Christen, wenn man so einen entscheidenden Glaubensgrundsatz ablehnt? Und wenn man eine ganz aktuelle Umfrage nimmt, dann wird es nicht besser. Vor 2 Wochen in der IDEA war eine Umfrage zum Ewigkeitssonntag 2018, also zu heute. Und darin steht, da war die Frage, was glauben Sie denn, was nach dem Tod kommt? Was kommt auf das irdische Leben? Also sehr, sehr pauschal jetzt mal. Und 47% aller Deutschen glauben, dass nichts kommt. Das ist die aktuelle Umfrage von jetzt. Und im Osten Deutschlands ist diese Umfrage auch gemacht worden, im Westen hat es aufgeteilt. Im Osten waren es 55%, die sagen, nichts kommt, gar nichts, dann ist halt vorbei. Und im Westen 45%. Und auch 42% der Evangelischen und 34% der Katholischen gaben an, nichts folgt dem irdischen Leben, also gar nichts. Das ist schon erschreckend dann, wenn man sich dieses anschaut. Und für mich war bei dieser Statistik und Umfrage noch etwas anderes erstaunlich. Von den 18- bis 24-Jährigen sind 37%, die denken, dass nichts kommt. Und bei den über 65-Jährigen 56%. Hätte ich jetzt andersrum erwartet. Aber also gemäß dieser Umfrage, schwindet mit dem Alter der Glaube ans ewige Leben. Also nur einfach einmal so hier da drin. Wir leben in einer Zeit, in einer erschütterten Glaubenskrise auch, und Zweifel ist was durchaus Normales. Vielleicht ist das ja auch eine Not für diejenigen, die nicht an Christi Wiederkommen glauben, die nicht an Auferstehung glauben können. Den Zweifelnden kann man sagen, beweisen kann ich es dir natürlich nicht. Beweis ist schwierig, also so ein mathematischer Beweis, dass Jesus wiederkommt. Aber es kann natürlich auch niemand beweisen, dass er nicht kommt. Also deswegen ist es natürlich auch Glaube. Aber ich kann vielleicht eine gewisse Hilfestellung, eine Idee einfach, ein Beispiel, ob ein Apfel süß oder sauer schmeckt, weiß ich erst, wenn ich reinbeiße. Und auch, ob draußen die Sonne scheint oder ob es regnet, ob es warm ist oder kalt ist, weiß man erst, wenn man seine Rollläden aufzieht und die Fenster aufreiße. Keiner kann Gott finden, wenn man ihn auch nicht beim Wort nimmt. Also man sollte ihn schon versuchen, auch beim Wort zu nehmen und anfangen, in der Bibel zu lesen. Sonst tut man sich da natürlich ganz besonders schwer. Und es geht nicht darum, dass Gott sich einen Beweis, dass wir dies tun, oder irgendwelche Wissenschaftler einen 100% Beweis das machen. Das wird schwerlich gelingen. Ich muss es zulassen, dass hier er sich auch finden lässt. Das ist das Erste, was ich auch tun muss. Ich muss in den Apfel reinbeißen, sonst geht's nicht. Die Bereitschaft, seinen Willen zu tun, die muss natürlich da sein. Und Gewissheit können wir nur im Vertrauen auf Gott finden. Im Vertrauen auf Gottes Wort und das Versprechen Jesu Christi. Er hat uns dieses versprochen. Darauf fußt unser Glaube. Wir müssen da mehr Vertrauen haben. Und dass er wiederkommt, ist in der Bibel klar bezeugt. Nur, wann er wiederkommt, ist ungewiss. Er hat keinen Termin genannt. Er hat nur gesagt, ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Und immer wenn Menschen versucht haben, diesen Zeitpunkt auszurechnen, haben sie sich hoffnungslos blamiert. Also ein geistlicher Vorvater der Adventisten und der Zeugen Jehovas, William Miller, hat es mal versucht. Nach seinen Berechnungen erwartete man, dass Jesus am 22. Oktober 1844 zurückkommt. Viele haben damals ihre Arbeitsplätze verlassen, sind weggegangen, haben ihre Geschäfte zugemacht, Bauern ließen ihre Ernten liegen, um sich auf den Tag vorzubereiten. Als Jesus an dem Tag ausblieb, war die Enttäuschung riesengroß. Ähnlich war das im Jahr 1000. Also ich kann mich gut erinnern, als das Jahr 2000 kam, da hat man gemeint, dass die Computer ein Problem haben und viele in der EDV-Branche mussten arbeiten. 1000 Jahre vorher, das war die Zeit, wo Otto der dritte deutscher Kaiser war, das war das ottonische Zeitalter, da hat man dran geglaubt, jetzt ist es soweit, die 1000 Jahre sind um. Aber es ist da auch nichts passiert. Dann hat man dem noch einmal eine Chance gegeben, in Jesus zu kommen. Man hat gesagt, ja, er ist ja eigentlich wahrscheinlich erst 33 gestorben. Das nächste Jahr ist 1033 gewesen. Hat auch nicht geklappt. Auch da kam er nicht, es ließ sich nicht berechnen. Es ist einfach ein Fehler, wenn man das will. Das Ganze nennt man Millenarismus, also immer diese 1000 Jahre versuche auszurechnen. Naja, aber selbst ein leuchtendes Vorbild von uns, unser schwäbisch-lutherischer Pietist, der Johann Albrecht Bengel, der hat es auch versucht. Bengel lebte ja von 1687 bis 1752 und er datierte den Beginn des tausendjährigen Reiches auf 1836. Also auch so ein super Kerle hat es nicht geschafft. Auch das geht nicht. Wir rechnen auch aus Offenbarung heraus, funktioniert nicht. Manche sagen dann, naja, da steht nur drin, Tag und Stunde seien verborgen, nicht aber das Jahr. Das macht das Ganze nicht besser. Nur der Vater, er weiß alleine, wann der Zeitpunkt ist. Also wann Jesus wiederkommt, ist ungewiss. Ungewiss nach beiden Seiten hin. Er kann früher kommen, als wir denken. Er kann aber auch länger ausbleiben. Also erinnern wir uns nochmal an das Gleichnis. Die Angestellten könnten ja nach der Abreise des Chefs sagen, jetzt legen wir uns erstmal auf die faule Haut und machen gar nichts, wie zum Beispiel Zeitung lesen der Pförtner. Und wenn der Chef unerwartet früh kommt, dann kommt das böse Erwachen nach dem Büroschlaf. oder sie könnte sich voll in ihre Arbeit reinknien, aber am Ende doch müde und lustlos werden, weil der Chef überhaupt nicht mehr wiederzukommen scheint. Geht es so nicht uns auch, auch uns heutigen Christen? Es ist immerhin schon über fast 2000 Jahre her, seit Christus versprochen hat, wiederzukommen. Werden wir da nicht manchmal müde und lustlos? Fangen wir nicht auch manchmal an zu zweifeln? Und da steht was drin. Sehet euch vor, wachet. Wachet, ruft Christus durch die Bibel uns zu. Ihr wisset nicht, wann die Zeit da ist. Es kann viel länger dauern, als man meint. Bei Gott gilt ja ein anderes Zeitmaß als bei den Menschen. Bei ihm können 1000 Jahre so kurz sein wie ein einziger Tag. Aber das andere gilt natürlich auch. Es kann schneller kommen, als wir denken. Vielleicht kommt Christus ganz bald. Das wissen wir nicht. Deswegen beschäftigen wir uns gleich dann mit dem Thema Wachen und Warten. Sehet euch vor, wachet, denn ihr wisset nicht, wann die Zeit da ist. Das steht in dem Vers 33. Und an der Stelle halten wir kurz inne und lassen unser Lobpreismusikteam, also ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll, nochmal kurz zu Wort kommen zu dem Thema Wachen und Warten, bevor ich zu dem Thema dann auch noch ein paar Worte habe.